Ja, liebe Geschwister, es ist schön, dass wir heute Abend zusammenkommen können, um das Abendmahl zu feiern, um zu denken an unseren Herrn Jesus, von dem wir gerade so wunderbar gesungen haben in diesem Lied, den wir nicht lassen wollen, den wir an unserer Seite haben wollen. Auch wenn er unsichtbar ist, wenn er nicht von uns gesehen werden kann mit den Augen des Körpers, so doch mit den Augen der Seele wollen wir ihn betrachten heute Abend, mit den geistlichen Augen und wollen uns an ihn erinnern. Und dazu haben wir eine Predigt von Charles Haddon Spurgeon, die überschrieben ist, des Herrn Abendmahl ein Gedächtnis. Und da wollen wir heute ein Gedächtnis Jesu Christi. Und da wollen wir heute Abend den ersten Teil betrachten. Der zugrunde liegende Predigttext ist Lukas 22, Vers 19. Der Vers, das tut zu meinem Gedächtnis. Und um das einfach in den Kontext zu setzen, lasst uns doch Lukas 22 aufschlagen und dort die Begebenheit lesen, ab Vers 14 bis Vers 20. Dort heißt es in Gottes Wort: Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja, lasst uns nochmal zusammen beten. Ja, Herr Jesus Christus, du hast uns dieses Gedächtnismahl gestiftet, um ja, uns an dich zu erinnern, wer du wirklich bist, unser Retter und Erlöser, unser Stellvertreter, ja, der für uns ja, dieses Leiden auf sich genommen hat am Kreuz. Ja, der für uns auferstanden ist und uns vertritt beim Vater in Ewigkeit. Ja, an dich wollen wir jetzt denken, wollen dich auch darum bitten, dass du ja alle falschen Vorstellungen des Abendmahls zunichte machst, dass du uns hilfst, ja auch ein Zeugnis zu sein für die Einfachheit und die ja zentrale Stellung von dir im Abendmahl, sodass wir uns selber daran stärken können, in unserem Glauben, aber dass wir auch ja ein Licht sein können in dieser Welt, die auch dieses Abendmahl mit so viel Irrtum und Lüge und Betrug überschüttet hat, sodass es ja zu einer ja schlimmen Zeremonie geworden ist in vielen Teilen der sogenannten Christenheit und ja, wo es auch für viel Götzendienst und ja, viel Sünde sorgt und Abfall von dir. Eine falsche Vorstellung. So gib uns doch die Klarheit dieses Wortes heute Abend an diesem ja, Sonntag, dass wir auch mit dem Herzen und ja, mit dem Verstand auch ganz dabei sind und ganz wach sind. Hilf uns dazu, Herr Jesus. Amen. Er sprach hier: Das tut zu meinem Gedächtnis. Das tut, das heißt, nehmt das Brot, dankt, brecht es und esst es. Nehmt den Kelch, gefüllt mit der Frucht des Weinstocks, danket und trinket alle daraus. Das tut. Tragt Sorge, dass ihr gerade das tut, was Jesus tat. Nicht mehr und nicht weniger. Denn diese Handlung wurde an demselben Tisch vorgenommen, an welchem sie auch das Passamahl aßen. Sie fand statt bei einer gewöhnlichen Mahlzeit. Sie war kein zeremonielles Opfer oder eine große Amtsverrichtung oder irgendetwas mehr als dieses gemeinsame, bedeutsame Essen des Brotes und das Trinken des Weines in dieser andächtigen Art und Weise. Das tut, so oft ihr das Brot brecht und von dem Kelch trinkt und gedenkt an den Herrn Jesus. Dies ist es, was wir zu tun haben und nicht etwas anderes, von dem angenommen werden mag, dass sich etwas daraus entwickelt. Er spricht nicht, tut etwas anderes zu meinem Gedächtnis, etwas, das ihr vorziehen möget und behaltet diese Hauptsache, diese Handlung der Hauptsache nach bei, sondern er sagt, das tut. Das tut. Das, was eben geschehen war, das in all seiner Einfachheit, in seiner Feierlichkeit und seiner Bedeutung. Ach, wie traurig, dass die Menschen dies vergessen haben. Dieses einfache Abendmahl war ihnen kein genügendes Schaugepränge. Brot zu brechen und Wein zu trinken, es schien ihnen nicht feierlich oder prächtig genug. Und so haben die Menschen alle möglichen Zeremonien und Einrichtungen aller Art hinzugefügt. Das, was nur ein einfacher Tisch war, ist häufig zu einem prächtigen Altar geworden. Und was nur ein Abendmahl war, man hat es in eine große zeremonielle Feier umgewandelt. Sie tun nicht das, sondern sie tun etwas anderes, was sie ersonnen und ausgearbeitet haben. Denkt euch doch mal Paulus und Petrus, wie sie zu einer katholischen Messe kommen, wie sie sehen die verschiedenen Kniebeugungen, die Hin- und Herbewegungen, das Aufheben und das Niederbeugen und all die verschiedenen Zeremonien der römischen Priesterschaft, die schon zu viele sind, wenn man sie beobachtet, um sie allein zu beschreiben. Paulus, er würde Petrus beim Ärmel zupfen und sagen, unser Meister, er tat nichts dergleichen, als er das Brot nahm und es brach. Und Petrus würde antworten, ja, das ist sehr verschieden von dem, was im gepflasterten Saal in Jerusalem geschah. Ja, und so ist es. Paulus würde hinzufügen, ja, in der Tat, mein Bruder, es ist sehr verschieden von der Zeit, wo die ersten Gläubigen zusammenkamen und das Brot brachen und gemeinsam von dem Kelch tranken zum Gedächtnis ihres Herrn. Und was immer auch noch andere kirchliche Gemeinschaften tun, sei es unsere Sache, meine Brüder, festzustehen bei dem, das tut zu meinem Gedächtnis. Das, einfach das, nicht mehr und nicht weniger. Nehmt Brot und nicht eine Oblate. Nehmt die Frucht des Weinstocks und nicht die chemische, von feurigem Spiritus entflammte Zusammensetzung, Weinbrand. Wir trinken diese Frucht des Weinstocks aus einem Kelch. Und dieser Kelch, er wird nicht zurückbehalten, sondern alle haben daran teil. Wir haben Brot vor uns, das wir nicht verehren, wie bei der Erhebung der Hostie, sondern wir brechen es und wir essen es. Der Herr und seine Jünger, sie lagen um den Tisch und aßen. Und es war ein Fest und nicht ein Opfer. Sie ruhten auf dem Lager, sie knieten aber nicht. So möchten wir tun, weil er gesagt hat, das tut und nicht etwas anderes. Dann, geliebte Freunde, müssen wir in einem anderen Punkt sehr wachsam sein, nämlich, dass wir, wenn wir das tun, es zu dem Zweck tun, zu dem er es gab, nämlich zu seinem Gedächtnis. Jesus, er sprach niemals, das tut, damit ihr ein unblutiges Opfer darbringt. Wo ist in der Heiligen Schrift eine dem ähnliche Silbe, ein dem ähnlicher Wortlaut, entweder von des Herrn eigenen Lippen oder von den Aposteln? Er sprach nie, tut dies als die fortwährende Wiederholung meines Todes. Für mich ist der bloße Gedanke eine Lästerung. Denn unser Herr, er macht Anspruch darauf, dass er sein Werk vollbracht hat. Und da er einmal für die Sünde gestorben ist, so wie es im Hebräerbrief heißt, so hat der Tod hinfort keine Herrschaft über ihn. Die jüdischen Opfer, sie wurden um ihrer Unzulänglichkeit willen oftmals wiederholt. Dieses aber, da hat er ein Opfer für die Sünde geopfert, das ewiglich gilt, und er sitzt nun zur Rechten Gottes. Diejenigen, sie lästern das Opfer Christi, die sich vorstellen, dass irgendein Mensch, sei er ein Priester oder nicht, dieses Opfer für die Sünde fortsetzen, wiederholen oder vervollständigen könnte. Es ist vollbracht und unser Herr, er ist eingegangen in die Herrlichkeit. Die Sünde ist hinweggetan, dadurch, dass er sie auf seinem Leibe auf dem Holz geopfert hat. Das tut ihr zum Gedächtnis Christi, nicht als eine Fortsetzung seines Opfers, das auf ewig vollkommen ist. Ich für meinen Teil würde auf keinen Fall die Stellung des Kniens beim Empfang des Abendmahls annehmen, denn wenn sie nicht wirklich Verehrung des Brotes und Weines einschließt, so trägt sie doch leicht dazu bei, uns von dem Gedächtnis der Person selbst wegzuleiten und zu einer Anbetung der Gedenkzeichen hinzuleiten. Das heilige Mahl war ein Fest, nicht eine Zeremonie. Die bei dem Feste gebräuchliche Stellung war die des Liegens, also die gemächlichste Stellung, die sie im Orient annehmen konnten. Dies verträgt sich nicht mit unseren abendländischen Sitten, aber die analoge Stellung ist die, so bequem wie möglich zu sitzen. Und ich möchte euch ermutigen, dabei zu verharren. Lasst uns das als ein Fest halten, aber keinesfalls kniend, als wenn ihr einen Akt der Verehrung vor einem Altar vollzöget. Anbetung des unsichtbaren Gottes, sie ist immer recht und passend. Aber wenn eine gewisse Stellung etwas von dem wahren Wesen des Festes, und ein Fest ist es, wegzunehmen scheint, und wenn sie dazu noch den Aberglauben fördert, dann kniet nicht, sondern dann sitzt und tut das zum Gedächtnis Christi. Tut das und nichts anderes. Und tut es zu seinem Gedächtnis und zu keinem anderen Zweck. Und wenn irgendeine andere Stellung in irgendeine andere Richtung andeutet, so schwört sie ab und haltet fest an dem, wie es früher gewesen ist. Manche von euch, sie kennen wahrscheinlich das Gemälde von Leonardo da Vinci, von dem letzten Abendmahl, und auch die römische papistische Kirche. Sie schätzt dieses Gemälde. Und was sieht man da? Auf diesem Gemälde sitzen alle Apostel um den Tisch. Ist dies gleich der Messe? Das Abendmahl soll zum Gedächtnis genossen werden und zu nichts anderem. Aber das ist, wie wir euch zeigen werden, kein kleines. Es heißt, das tut zu meinem Gedächtnis. Da es ein Fest des Gedächtnisses ist, so lasst uns selber die Frage vorlegen, kennen wir den Herrn? Das tut zu meinem Gedächtnis. Wenn ihr nichts von jemandem wisst, wenn ihr keine Bekanntschaft mit jemandem habt, so könnt ihr nicht an ihn denken. Gedenken. Wie ein zweischneidiges Schwert geht diese einfache Darlegung der Wahrheit durch die Versammlung heute Abend und sie schneidet sie in zwei Teile. Ob ich zu des Herrn Tisch kommen darf oder nicht, das muss davon abhängen, ob ich den Herrn Jesus kenne oder nicht. Und wenn ich ihm fremd bin, so darf ich nicht kommen, denn ich darf nur kommen, um seiner zu gedenken, Und ich kann nicht kommen, um seiner zu gedenken, wenn ich ihn nicht kenne, sodass es eine Entweihung dieser gesegneten Anordnung wäre, wenn sich jemand dem Tisch des Herrn nahte, der nicht schon Christus kennt. O Menschen, dies ist keine rettende Verordnung. Retten ist nicht ihre Bestimmung. Ihre Absicht geht nur auf die, die schon errettet sind. Jesus Christus kennen ist das ewige Leben. Und da ihr nicht ohne diese Kenntnis kommen dürft, so ist es klar, dass ihr nicht kommen dürft, wenn ihr nicht errettet seid. Wenn sich jemand einbildet, dass, wenn er kurz vor seinem Ende, vor seinem Lebensende, teilnimmt an einem sogenannten Sakrament und dadurch errettet wird, dann befindet sich dieser Mensch in einer Täuschung. Ihr könnt genauso den Zaubersprüchen einer Zauberin vertrauen, als der Vollziehung einer solchen Zeremonie, welche es auch sei und durch wen sie auch sei, durch was für einen Priester oder wie auch immer, um dadurch errettet zu werden. Denn Errettung ist allein durch den Glauben an Jesus Christus möglich. Und der wird nicht durch den Akt des Verschluckens von Brot und Wein gewirkt. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das geschieht nicht durch materielle Substanzen, wie sehr sie auch geweiht sein mögen. Dies ist das Werk des Heiligen Geistes. Bis ihr an Jesus glaubt und so kennt und ihr so ihn kennt und seine Macht in euch kennt und persönlich mit ihm verkehrt habt, würdet ihr, anstatt einen Segen von der Handlung zu bekommen, euch selber das Gericht essen, wie es in 1. Korinther 11 heißt. Dass ihr nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Ihr seid nicht fähig, diesen Leib zu unterscheiden, wenn ihr keinen Glauben habt. Und so prüfe sich ein jeder Mensch selbst, seine Kenntnis unseres Herrn betreffend. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Und wenn ihr ihn nicht kennt, so könnt ihr nicht an ihn gedenken. Und deshalb die Hände weg von diesem Zeichen des Gedächtnisses. Ein Wort, ein ernstes Wort hier, das ich mit meiner ganzen Seele sprechen möchte. Gedenkt daran, wenn ihr ihn nicht kennt, so wird der Tag kommen, an dem er zu euch sprechen wird, ich habe euch noch nie erkannt. Wenn keine persönliche Vertrautheit zwischen euch und Christus vorhanden ist, so wird er euch verleugnen an dem Tag, da er in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird und alle seine heiligen Engel mit ihm. Es wird müßig sein zu sagen, Herr, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf den Gassen hast du uns gelehrt. Wenn ihr ihn nicht kennt, so kennt er euch nicht. Und nichts anderes wird er euch antworten auf euren Anspruch, den ihr von äußerer Religion ableitet, als das bekannte, weichet von mir, ihr Verfluchten, ich kenne euch nicht. Aber Geliebte, wenn ihr den Herrn kennt, und ich hoffe, dass viele hier ihn in der Tat kennen, dann ist es gewiss, dass er sich euch offenbart hat. Wunderbare Liebe, Herr, wie ist es, dass du dich uns offenbaren willst? Ihr habt auf ihn geblickt, ihr habt auf ihn vertraut, ihr habt von ihm gelebt und das alles, weil er eurer in eurer Niedrigkeit gedacht hat. Ihr gedenkt an ihn mit Freuden in diesem Augenblick wegen der früheren Erfahrungen, die ihr mit ihm gemacht habt? Er ist euch so teuer, dass ihr an ihn gedenken müsst. Ihr könnt nicht ohne ihn leben. Er ist euer ganzes Heil und euer ganzes Verlangen. Wohlan, an euch ist es, zu diesem Fest zu kommen und dies zu seinem Gedächtnis zu feiern. Ja, mein erster Punkt soll sein, dass der Hauptzweck beim Mahle des Herrn augenscheinlich der ist, dass wir dabei an Jesus Christus gedenken sollen. Beachtet dies ganz besonders. Es ist nicht der Hauptzweck, dass ihr eine Lehre ins Gedächtnis zurückrufen sollt, obwohl ich nicht möchte, dass ihr irgendeine vom Geist Gottes geoffenbarte Wahrheit nicht kennt oder sie vergessen habt. Es ist auch nicht der Hauptzweck, dass ihr an eine Vorschrift denken sollt, obwohl ich, Geliebte, möchte, dass ihr in allen Dingen Sorge tragt, den Willen des Heilands zu tun. Aber der Kern und das Wesen von dem, was ihr an seinem Tisch zu tun habt, ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Das heißt, zu seinem Gedächtnis als einer Person. Denkt nicht an ihn als eine Abstraktion, als etwas, was irgendwie, ja, nicht vorhanden ist. Träumt nicht von ihm als einer bloßen Idee. Betrachtet ihn nicht bloß als eine historische Persönlichkeit, die einst unter den Menschen gewandelt ist und nun von der Bühne der Geschichte abgetreten ist, wie Konfuzius oder Zoroaster oder andere. Nein, er lebt immer da und er bleibt eine wirkliche, stets energische Kraft und Macht unter Menschen jedes Alters. Jesus, er ist von jener göttlichen Natur in der gegenwärtigen Zeit beständig, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Geliebte, wie ihr durch ihn lebt, so müsst ihr lernen, in ihm zu leben und mit ihm, sodass ihr ihn als einen Freund kennt, mit dem ihr wirklich vertraut seid. Der Christus unserer Träume ist nur ein Traum, aber wir brauchen einen wirklichen, lebendigen, persönlichen Christus. Und es ist Jesus Christus selbst, dessen wir heute Abend an diesem Tisch zu gedenken haben. Und wenn wir dies tun, so sollen wir an ihn gedenken, zuerst mit Dankbarkeit als an unseren Heiland. Wenn ich eine Hoffnung habe, so verdanke ich das nur dir, Mensch gewordener Gott, Sohn des Höchsten und zugleich Marias Sohn. Deine Liebe, dein Leben, dein Tod, deine Auferstehung, deine Macht zur Rechten Gottes, diese müssen die Pfeiler meiner Hoffnung sein, wenn ich überhaupt Hoffnung habe. So heißt es in einer Liedstrophe: Meine Hoffnung grünt dort oben, wo sie immer grünen bleibt. Sie hat mich zum Herrn erhoben, der die Angst und Qual vertreibt. Er hat uns errettet, Brüder. Er hat uns geliebt und uns mit seinem ewigen Trost gesegnet in ihm selber. O, lasst uns an ihn denken. Die Ströme, von denen ihr trinkt, sie sind süß, aber denkt an die Quelle. Eure Heiligung, sie ist etwas, wovon ihr ewig singen könnt. Gedenkt daran, dass ihr durch seine Wunden geheilt seid. Und denkt an jene grausame Geißel, jene 5 Wunden, jenen Leib, der mit blutigem Schweiß bedeckt war, jene teure, mit Dornen gekrönte Stirn, jene vom Blut getrübten Augen. Gedenkt an Jesus selber. Ich bitte euch, und denkt weder an Vergebung noch an Rechtfertigung oder Heilung anders als durch ihn. Die Ströme der Liebe verfolge ich bis hinauf zu der Quelle in dem Herzen Christi. Und ich gedenke seiner heute Abend mit tiefster Dankbarkeit. Folgt mir meine Geliebten in dieser Betrachtung. Ja, geht mir voran und kommt näher zu dem Herzen eures Erlösers. Ihr müsst ferner mit tiefer Ehrfurcht an ihn gedenken, als an euer lebendiges Beispiel, euren lebendigen und regierenden Herrn. Wisst ihr nicht, dass so viele von euch in seinem Blut gewaschen sind, die sind hinfort Gottes Knechte, seine Diener, eben wie er es war. Ihr sollt nicht euren eigenen Willen tun, sondern den Willen dessen, der euch erlöst hat. Sein Beispiel ist für euch die Verkörperung des Willens Gottes. Es ist also eure Pflicht, an den Herrn zu denken, auf dass ihr ihm nachfolgt. In eurer Krankheit gedenkt an ihn in seiner Geduld. Wenn ihr verfolgt werdet, gedenkt an ihn in seiner Sanftmut. Im heiligen Dienst für ihn, gedenkt an ihn in seinem brennenden Eifer. In euren Zeiten der Einsamkeit, gedenkt an ihn und an seine Gebete mitten in der Nacht. Und wenn ihr öffentlich Zeugnis ablegt von ihm, so gedenkt an ihn und seine löwenartigen Verkündigungen des Evangeliums. Gedenkt so an ihn, dass er euer Muster wird und ihr selbst ein Vorbild von ihm werdet und dadurch sein bestes Gedenkzeichen. So in den Stand gesetzt durch den Heiligen Geist, an euren Herrn mit Dankbarkeit zu denken als euren Heiland, mit Ehrfurcht als euren Herrn, mit Dankbarkeit. Und so werdet ihr an ihn gedenken mit Vertrauen als an eure Stärke. Er hat euch nicht in dieser Welt gelassen, um ihm auf eure eigenen Kosten zu dienen und sein Kreuz allein zu tragen. Gedenkt an ihn, denn er gedenkt an euch, sodass er alle Zeit bei euch ist. Siehe, ich bin bei euch, spricht er, alle Tage bis an das Ende der Welt. Wollt ihr ihn bei euch lassen, unbeachtet und ohne an ihn zu denken? Sagt niemals, ich bin einsam, denn ihr seid nicht allein, wenn ihr an Jesus denkt. O Witwe, o Vaterloser, sprich nicht, ich bin verwaist, denn er hat gesagt, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Gedenkt an ihn ohne Unterlass. Wenn ihr stark seid, gedenkt an ihn, denn eure Stärke kommt von ihm. Wenn ihr schwach seid, gedenkt an ihn, denn er kann euch die Hilfe geben, die ihr nötig habt. Oh, dass zu allen Zeiten und Orten Christus uns alles in allem wäre. Halte im Gedächtnis Jesum Christ. Er hat für dich gelitten und dir, da er gestorben ist, das Heil am Kreuz erstritten. Ich möchte das Bild des Herrn in meine Hände gezeichnet haben, damit ich nichts ohne ihn tue. Und ich möchte es auf mein Augapfel gemalt haben, damit ich nichts sähe als nur durch ihn. Es wäre noch besser, wenn es in mein Herz geprägt wäre, so dass es nicht anders schlagen könnte als zu der Melodie seines Namens. Gedenkt auch an ihn, Geliebte, als euren großen Vertreter vor dem Throne Gottes. O Gläubiger, in diesem Augenblick ist der Himmel dein. Jesus, dein Vorläufer, er hat deinen Namen in die ewige Herrlichkeit in Besitz genommen. In der Mitte des Thrones Gottes, da ist der verherrlichte Mensch, der ewige Sohn Gottes, welcher das Bundeshaupt und der Erlöser seines Volkes ist. Vergesst ihn nie, sondern haltet das Auge fest auf ihn gerichtet, wie er sein Auge auf euch richtet. Er lebt, der große Erlöser, er lebt, um vor euch zu bitten. Und kommt nicht in diese Gewohnheit hinein, was die römische Kirche tut, die ihren toten Christus in diesen Kruzifixen überall zur Schau stellt oder ihr Christkindlein in den Armen der Jungfrau Maria. Denn der gegenwärtige Jesus, er ist weder das eine noch das andere. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Er lebt. Es ist der lebendige Christus, an den wir glauben. Der gen Himmel aufgefahrene Christus, auf den wir vertrauen. Der wiederkehrende Christus, auf den wir hoffen. Dort, wo er mit all dieser Machtvollkommenheit für uns bittet, da ist unsere Hoffnung. Denn er kann selig machen immer da. Das heißt, aufs Völligste kann er die selig machen, die retten, die durch ihn zu Gott kommen. Und er lebt immer da und bittet für sie. Gedenkt wiederum an den, der bald kommt. Vielleicht wird, während diese Lippen noch schwache, matte Worte über wunderbare Geheimnisse zu sprechen versuchen, die laute Posaune ertönen und erschallen. Selbst an diesem Sonntagabend mögen wir berufen zu sein, die Wolke zu sehen, auf welcher der Sohn des Menschen kommt. Denn von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand. Und eitel ist die Torheit, die beständig von dem prophezeit, wovon sie nichts weiß. Doch dies ist gewiss. Der Herr Jesus wird kommen, zu richten und zu regieren. Siehe, der Bräutigam kommt, heißt es in dem Zitat. Er sagte schon vor langer Zeit, siehe, ich komme bald. Er ist seitdem immer im Kommen gewesen und er muss jetzt sehr nahe sein. Nun, hieran sollen wir immer gedenken, denn sein Kommen wird sowohl die Offenbarung seines Volkes wie auch seiner selbst sein. Sein Kommen wird der Lohn seiner Heiligen sein, sowohl als sein eigener Lohn. Dann wird er leuchten und dann sollen die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Ach, wir alle, wir vergessen ihn doch zu viel in all diesen Gesichtspunkten. Ich fürchte, dass wir leichter vergessen als gedenken. Und doch sollte das Gedächtnis eines so teuren uns ganz natürlich sein. Meint ihr, als ihr zuerst bekehrt wurdet, dass ihr ihn dann je vergessen könntet? Oh nein, ihr spracht, mein Lebtag will ich dich aus meinem Sinn nicht lassen. Es soll an deiner Gnade sich mein Herz genügen lassen. Das sagten wir, aber das haben wir nicht gehalten. Wie oft handeln wir, als wenn wir nicht den lebendigen Christus hätten, zu dem wir gehen könnten? Wir sorgen uns, wir quälen uns, als würde Jesus noch immer im Grab liegen. Wir handeln, als wenn wir hier auf dieser Welt für immer leben sollten und nicht erwarteten, dass unser Herr kommen und uns hinwegnehmen werde, um bei ihm zu sein. Wir handeln, als wenn wir keinen Herrn hätten als unseren eigenen übermütigen Willen. Wir handeln in Verzweiflung, als wenn wir keinen Hirten hätten, der für uns sorgte, und keinen Heiland, der uns mit seinem teuren Blut erlöst. So kommt her. Kommt her, Brüder und Schwestern, dies geht nicht an. Es bringt unserem Herrn Unehre und uns selber Schande. Ihr seht die Ursache, weshalb dieses Abendmahl eingesetzt ist. Unser verräterisches Gedächtnis, es erfordert es. So lasst uns zu dem Mahl kommen, wie zu einem sehr notwendigen, obwohl königlichen Fest. Denn wir haben's nötig, wir alle, dass wir an unseren Herrn erinnert werden, der sanft zu uns sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Amen.